SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, grüezi miteinander hier im Casino Theater Winterthur und wo auch immer gerade Sie uns jetzt zuhören am Radio. Herzlich willkommen zum Weihnachtspersönlich. Heute Morgen, als ich hierher kam, bin auf Winterthur, habe ich mir gedacht, was ist es doch für ein Glück, immer wieder können, Menschen näher kennenzulernen, die man über Jahre aus der Ferne so etwas miterlebt hat und doch nie persönlich getroffen hat und richtige Zeit hatte, um mit ihnen zu reden. Zum Beispiel mit der Lotti Latrus, 66, die seit 20 Jahren in der Elfenbeinküste mit einem Ambulatorium, einem Sterbehospiz und einem Waisenhaus armen und jetzt kranken Menschen hilft. Sie war schon vor 20 Jahren die Frau von einem erfolgreichen Manager und Mutter von 3 Kindern. Beides, der Luxus und das Zusammenleben mit der Familie, hat sie aufgegeben, um in Afrika zu helfen. Herzlich willkommen, Lotti Latrus. Und auf der anderen Seite der Philipp Fankhauser, 55, wo er 1989 sein Debütalbum «Blues for the Lady» herausgegeben hat, habe ich beim Lokalradio gearbeitet, seine Musik gespielt und mich immer gefragt, wie ein weisser Schweizer so viel Blues kann im Herzen und in der Stimme haben. Der Philipp Fankhauser hat bis heute Tausende von Auftritten gehabt, 16 Alben herausgegeben, ein paar Jahre in den USA gelebt und ist heute total happy, aber müde, da angetanzt, weil er gesagt hat, das erste Mal in seiner Karriere sei das neue Album seit heute in den Albumcharts auf Platz 1. Herzlich willkommen, Philipp Fankhauser. Ja. Und herzlich begrüßen wir auch den Trevor, der jetzt gerade wieder verwacht ist wegen dem Lärm, den das Publikum gemacht hat. Der Philipp Fankhauser ist mit seinem Hund, einem ganz herzigen Mops, da. Und also wenn sie mal kurz reinbellen, dann wäre das eben er. Wir nennen uns heute beim Vornamen, weil Musiker und Journalisten sich eh duzen und Lotti mir auch gerade das Du angeboten hat vor der Sendung, dann haben wir gefunden. Bleiben wir heute einmal bei den Vornamen. Philipp, du bist im Moment auf Tournee, stehst heute und morgen Abend wieder zu Gross-Höchstetten bei Bern auf der Bühne. Hast du so einen faltbaren Tannenbaum, den man in der Garderobe schnell kann, willst du ihn aufspannen und dann ist Weihnachten?
Nein, aber ja tatsächlich ganz auch zur Unbegeisterung von meiner lieben Mama Selig habe ich seit ein paar Jahren einen Kunststoffbaum, der ja im Kassensturz, man hat gesagt, wenn man mehrere Jahre einsetzt, was ich mache, dass ökologisch durchaus sinnvoll sei. Und dann tun wir mit allen möglichen Kitsch behängen und aber auch halt Schmuck aus den letzten 80 oder 90 Jahren, wo meine Familie noch irgendwie so in Kisten umhängen, das tun wir wirklich.
Aber den schmückst du neu jedes Jahr? Oder wird der gerade so als Ganzes nein. Vorsichtig? Ah,
Nein, der wird jedes Jahr neu kreiert. Und je schlimmer, je besser.
Lotti Latrus, wie feierst du Weihnachten?
Ich habe mit einem Tannenbaum, aber einem richtigen. Und auch mit viel Kitschigen wegen der Enkeltochter.
Aha.
Und viel Dankbarkeit im Herz und auch ein bisschen Nostalgie und ein bisschen Melancholie, weil ich dieses Jahr jetzt nicht in Abidjan bin, weil es meine Freundin Marie-Odile ihre Reihe ist. Einfach aus Dankbarkeit, dankbar.
Und das ist dann in der Region Genf, wo du auch lebst und pendelst zwischen Abidjan und Genf. Und da kommt die ganze Familie mit Baum und mit ganz klassisch Weihnachten, jetzt in Genf.
Nein. Ich habe ein Enkelkind, das in der Türkei lebt. Und ein Sohn, der auf Madeira arbeitet. Und Sarah, die lebt in London. Und Sonja in Frankreich. Also es ist immer ein bisschen schwierig, alle miteinander zur gleichen Zeit. Aber ich sage immer, wir können im Februar auch Weihnachten feiern. Also wir haben jetzt das Weihnachtsfest ist ganz einfach mit der Sonja und unserer Enkeltochter Lea und ihrem Vater und mit Mama und mir.
Mhm. Hat das Fest für euch Weihnachten auch noch eine religiöse Bedeutung?
Wer fragst du jetzt?
Beide. Wer will vielleicht sich die Frage gerade nehmen?
Ich finde Spiritualität etwas sehr Wichtiges. Von jeglicher Art Religion distanziere ich mich ganz entschieden. Ich glaube, Religion ist schuld an ganz, ganz vielem, was ganz schlecht passiert auf unserer Welt. Und ich möchte mich da ganz klar abgrenzen.
Du hast genickt, Lotti.
Mhm. Es ist genau das, was der Philipp sagt, dass die Religion sehr viel leider Misere gebracht hat in dieser Welt. Aber wir haben in Bassam, natürlich tun wir haben Gott. Gott mit uns. Ob es jetzt unsere Muslime sind oder unsere Christen oder unsere alle anderen. Wir haben einfach Gott mit uns. Ich glaube, in dieser Umgebung, in der wir leben, mit AIDS, mit Kindern, die AIDS haben, die wir schon seit 20 Jahren haben. Wir haben 42 Kinder jetzt, wo zwei Kinder gestorben sind das Jahr. Wo Mütter noch viel, viel sterben mit dem Sterbespital. Brauchen wir Gott, dass wir die Kraft überkommen, die wir brauchen, alle zusammen. Und auch Stützen haben, vor allem für eben die Kinder, die jetzt 20 sind und in die Welt rauskommen und nicht genau wissen, wie, weil sie AIDS haben und immer noch nicht geliebt werden von vielen Menschen. Also Gott ist für uns wichtig.
Mhm. Mir hat es zeitweise beim Lesen von deinem Buch, ich muss noch sagen, du hast dieses Jahr ein Buch rausgegeben, zum ersten Mal ein selber geschriebenes Buch von der Lotti Latrus und eben nicht über die Lotti Latrus. Und das heisst, was war, was ist, was zählt, mein etwas verrücktes Leben. Und gibst einem da so ein bisschen Einblick in das, was du machst und wie du lebst. Und mir hat es zeitweise fast das Herz zerrissen ab all dieser Ungerechtigkeit und dem Elend. Und du bist jetzt mitten drin. Man hat das Gefühl, du hebst auf viel verzichtet, dir selber wenig gönnt. Braucht es das? Muss man so selbstlos sein, um helfen zu können?
Nein, ich habe nur auf meine Familie müssen verzichten. Mhm. Aber sonst habe ich nicht verzichtet, wo für mich verzichten wäre. Weil es ist ja für mich der Sinn von meinem Leben, den ich bekommen habe. Also habe ich viel mehr bekommen, als auf etwas haben müssen verzichten. Weil ich habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, vor allem als ich angefangen habe, die AIDS-Patienten aufzulesen am Boden, die in einem Plastikabfallsack eingewickelt waren wegen dem Durchfall, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht. Dass man gar nicht so viel, dass einem sehr wenig Sachen richtig glücklich machen.
Du beschreibst auch das Elend eben in Afrika, in der Elfenbeinküste, Philipp Fankhauser. Der Blues ist eigentlich auch afrikanisches Kulturgut. Was hast du für eine Beziehung zu diesem Kontinent? Gibt es überhaupt eine?
Ich habe leider keine grosse Beziehung. Also ich war nie. Ich komme sehr gerne. Vor allem, was mich natürlich auch wirklich interessiert, ist tatsächlich Abidjan, weil mein Idol und mein väterlicher Freund, Johnny Copeland, hat ein Album aufgenommen. Mitte 80er Jahre ist er kultureller Austausch ist er mit seiner Band in Abidjan gewesen, der Elfenbeinküste, und hat dort ein Album aufgenommen, also mit seiner Band und mit lokalen Musikern. Ein Lied, das aus dieser Zeit sehr famos ist, und da wirst du wissen, was er hat, ist ein Lied, das heisst Kasavubu. Mhm. Kasavubu muss eine grosse Strasse benannt nach, das weißt du besser, Lotti, nach einem ehemaligen Präsidenten. Oder, voilà. Das Lied habe ich immer sehr, sehr gerne gesungen mit dem Johnny, ohne ich genau zu wissen, was genau. Sehr interessant ist aber sicher auch der Hinweis, das ist ja letztens auf dem Schweizer Fernsehen gekommen, die Sendung über den Einfluss von nicht nur Afroamerikaner auf den Blues, sondern auf die Natives, also auf die Indianer. Mhm. Das war ja sehr interessant, weil ja die Sklavenschiffe, die Schwarzen nach USA gebracht haben, vor allem Männer gebracht. Und es hat gar nicht viele schwarze Frauen gegeben. Und das sind ist die Mischung zwischen Indians und Africans passiert. Und der Einfluss auf, das ist eine Sendung über Link Ray, das ist wenige Wochen her, wo er das ausgestrahlt hat im Fernsehen. Und das habe ich jetzt tatsächlich nicht gewusst, dass die Indianer viel, viel mehr Einfluss haben auf die Bluesmusik, als man überhaupt jemals geahnt hätte.
Blues, Philipp, ist häufig so eine melancholische Angelegenheit. Und das Album, das jetzt du gerade neu rausgegeben hast, das zeigt einen entspannt lächelnden Philipp Fankhauser in Flipflops. Und das Cover heisst «Let Life Flow». Das tönt recht happy und versöhnt mit dem Leben, oder?
Ja, ich versuche natürlich so Sachen noch immer. Das ist so eine Selbstüberlistung, also so eine Selbst... ein Versuch, sich selber zu leben auch ein bisschen, oder sich selber auch ein bisschen schön zu reden. In dem Sinne, hoffentlich kann man nachher dem Rezept eigentlich folgen, wo man da propagiert. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel Melancholie, aber es ist auch sehr viel Glück, es sind viele schwierige Momente, es sind viele ganz wunderbare Momente, eben wie heute, bei dir Daniela Lager zu sein und können sagen, das Album ist, kommt. Das Blues-Album, das in der Schweiz auf Platz Nummer 1 ist, ist schon mal verrückt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, es war eine Aufbauarbeit von meinem ehemaligen Manager und lieben Freund Roger Gunter, der einfach jetzt jahrelang gesagt hat, das gehört. Das müssen die Leute hören, die Bluesmusik. Und da ist jetzt wirklich das Resultat heute. Und, ja, jetzt bin ich gerade recht entspannt, muss ich sagen. Gib es schon zu.
Es ist natürlich, was man vielleicht auch sagen muss, das ist auch noch wirtschaftlich handfeste Geschichte dahinter. Du hast ein Kleinunternehmen, 4 bis 5 Musiker, 2 Techniker, eine Agentin, die zu 60-70% alle von dir leben. Das heisst, der Laden muss laufen. Spürst du das auch als Druck manchmal?
Sehr. Ja, klar. Also, der Entscheid, einen Auftritt zu absolvieren oder nicht zu absolvieren, hängt schon viel mit dem zusammen, dass tatsächlich jeden Monat muss eine gewisse Summe an Schweizer Franken da sind. Das sind einfach die Menschen, die um einen herum sind. Die Technik-Crew, und, also, das hängt schon viel. Viel, ein grosser Teil davon ab. Und das hat natürlich schon gewisse soziale Verantwortung. Und die will ich auch warnen.
Lotti Lotus, du bist eigentlich auch eine Managerin. Und dann was für eine? Also 80 Leute arbeiten in dem Zentrum inzwischen bei dir. Das ist ein richtiges Unternehmen geworden, oder? Centre L'Espoir.
Ja, aber ich bin ja nicht allein. Mhm. Ich könnte nicht 80 Angestellte selber managen. Ja, wir haben wirklich das Glück gehabt, dürfen grösser werden und kompetenter auch, dürfen viel, viel, viel mehr Leute helfen mit 80 Angestellten. Wir sind ein kleines Unternehmen, aber ich höre das nicht gern.
Warum?
Und bei uns gibt es ja keinen Direktor und es gibt ja keinen Generaldirektor. Und weil ich bin viel lieber eine Familie, eine Grossfamilie. 80 Mütter und Väter und Schwestern und Brüder, die sich tun, um arme, ärmere Eltern, Mütter und Kinder kümmern.
In so Grossfamilien sagt man meistens doch irgendetwas, wo es durchgeht, oder? Also bei italienischen Grossfamilien sagt man, sei es Nonna. Bist du eben gleich die Chefin, oder?
Ich bin die Mutter.
Okay. Du hast noch weitere Pläne, ausser dem Ambulatorium, Sterbehospiz, wo wir gehört haben. Du willst ein Dorf aufbauen.
Ja. Also wir haben das Glück, jetzt gerade noch mal 2.500 Quadratmeter Land finden und kaufen. Und dort tun wir ein afrikanisches Dörfli, gerade nebenzu am Ambulatorium. Dort tun wir ein afrikanisches Dörfli bauen, mit so, weisst du, à la Onkel Toms Hütten, wo wir ganz alte und chronisch kranke Menschen aufnehmen. Wo viele jetzt in dem Slum leben, der hinter uns, es gibt einen anderen Slum hinter uns, der Odus heisst. Und dort sind viele, viele Menschen, liegen am Boden unten auch, aber eben nicht alte Leute, die Diabetes haben, die nicht gewusst haben, dass sie Diabetes haben, die blind sind, die amputiert worden sind und die allein sind, die keine Familienangehörigen haben, weil sie Ausländer sind. Und von den Nachbarn einfach ein bisschen geholfen werden. Die Nachbarn haben selber auch nicht viel. die kommen einfach einen Teller Reis über dann zusätzlich. Und um diese Leute wollen wir uns kümmern.
Ausländer, weil, sind das ehemalige Gastarbeiter?
Ja, ja genau, von Mali oder Burkina Faso. Und ja, genau, und diese Leute wollen wir jetzt bei uns aufnehmen. Und dann aber auch zum Beispiel Familien, die haben müssen gehen, weil es werden jetzt ja alle, Entschuldigung, alle Slums werden abgebrochen. Und dann müssen die Familien werden raus müssen gehen. Und viele Familien wissen dann nicht, wohin. Provisorisch, dass wir die Leute dürfen aufnehmen dürfen, um ihnen ein besseres Leben nachher können organisieren. Und die älteren Leute tun auf die Kinder aufpassen. Einfach ein afrikanisches Dörfli mit Hühnern und mit einfach ja, ein afrikanisches Dorf, wo alle untereinander helfen.
Ich merke, du kämpfst ein bisschen mit der trockenen Luft hier in der Schweiz. Nimm doch du einen Schluck Wasser und ich schwätze wieder mal zwei Sätze, dass du etwas kannst trinken in dieser Zeit. Lotti Latrus, du bist 2007, wenn du so beschreibst, wie schlecht es der anderen geht und was du alles machen willst und gemacht hast für andere, 2007 selber hier krank gewesen, mit Tuberkulose. Mhm. Wie war das?
Das hat mir gut getan.
Das ist jetzt eine unerwartete
Antwort. Nein, ehrlich, das hat mir wirklich gut getan, obwohl ich fast gestorben wäre daran, aber da habe ich mal gewusst, wie es ist, wenn man Tuberkulose hat. Und wenn man ganz schwere Tuberkulose hat, schlimm. Aber was für mich persönlich gut war, ist, ich musste ja immer so vielen Leuten sagen, du hast Tuberkulose. Ist gar nicht so schlimm, oder? Du musst einfach jetzt 6 Monate lang deine Tabletten nehmen und dann geht das wieder gut und so. Aber wie man muss kotzen, wie ein Durchfall, das man hat, wie erbärmlich es einem geht, wie das Hirn nicht mehr richtig schafft, wegen diesen 4 Antibiotika, die du musst nehmen, nüchtern jeden Tag während 6 Monaten, das habe ich selber ja nicht gewusst. Und darum sage ich, es hat mir gut getan. Weil jetzt, wenn ich jetzt jemandem muss sagen, du hast Tuberkulose, mache ich das mit einer so grossen Empathie. Weil ich selber erfahren habe, an meinem Körper gesehen, ich sage jetzt gleich, ich habe es gleich fertig gebracht. Und ich kann sagen, weißt du, kannst es auch, nur ich habe natürlich keine AIDS. Die meisten Leute, die mir das sagen müssen, haben dann noch AIDS dazu. Aber jetzt können wir ihnen sagen, es ist schwierig. Es wird hart. Du wirst kotzen. Du wirst Kopfweh haben, du wirst Durchfall haben, du wirst nicht mehr selber aufstehen können. Du brauchst Hilfe, was schwierig ist für dich, weil du bist ansteckend, schon wegen AIDS, weil alle Leute meinen ja noch, AIDS sei auch ansteckend, und der Tuberkulose, aber wir können dir helfen.
Mhm. Wer hat dir geholfen in dieser Zeit?
Ich hatte einen guten Freund, einen französischen Freund, mein Freund Yvan, der unten war bei mir, der keine Angst hatte, und eine Angestellte auch. Die beiden hatten keine Angst gehabt, mich also aufzulesen auch am Boden und eben, also alles, was rausgekommen ist, ich muss jetzt nicht mehr erwähnen, aufputzen. Oder? Und nachher alle meine Mütter, viele Mütter, wo es mir dann nach 2 Monaten wieder besser gegangen ist, haben mir zu essen gebracht und sind geholfen und haben gesagt, weisst du, Madame Lotti, es geht dann schon wieder besser.
Sehr, sehr schön, wenn man das so spürt. Philipp Fankhausen, du hast auch Nahtoderfahrungen gehabt. Bei dir hat es, glaube ich, fast immer etwas mit Wasser zu tun gehabt, oder? Du bist zuerst mal als kleiner Bub schon fast vertrunken und dann, glaube ich, noch ein, zweimal. Hast du mal gesagt, du seist überzeugt, dich hole ins Wasser eines Tages?
Ja, also wenn ich nicht eines natürlichen Todes sollte sterben, dann bin ich irgendwo ertrunken. Das ist tatsächlich so. Ich bin gerade sehr berührt von dem, was du alles jetzt gerade erzählt hast, Lotte. Mir denkt jetzt, mein Wasser tot geht nicht so. Nicht so dramatisch.
Aber es war dramatisch.
Ja,
du bist wirklich als Dreijähriger schon fast vertrunken.
Oder? Ja, da bin ich zuerst mal ins Wasser gefallen. Und ja, lustigerweise, ich bin grundsätzlich nicht ein guter Schwimmer. Aber wenn ich dann untergehe im Wasser, die wehren mich nicht. Heute ist das ein bisschen anders, aber ich habe mich wahrscheinlich wehren, es nützt dann nichts. Aber dann, ich weiss noch, wie ich bin unter dem. Es war sicher kalt, Januar, Februar, Schnee, und ich bin dem in dem Wasser gelegen, und oben hat also das Wasser und meine Gespändchen. Und dann ist Frau Weiss aus dem Gatt, ist dann ins Wasser. Nein, es ist nicht Frau Weiss, gibt es Verzögerungen.
Mutter
von
einem Kollegen, oder?
Ist reingesprungen und hat mich rausgezogen. Und mir ist das echt noch friedlich vorgekommen, dort so in dem Wasserkanal. Und ja, und immer wieder, und wenn ich immer zu Mexiko bin, ich ans Meer führen und habe nicht realisiert, dass jetzt eben gerade Ebbe ist und Flut und bin auch wieder fast vertrunken. Also in den Haaren bin ich 2-3 Mal fast vertrunken. Ich versuche ein bisschen aufzupassen, aber...
Es war nicht der Zeitpunkt.
Ich weiss, es ist jetzt gerade eine unangenehme Kurve, die wir da machen mit diesen Themen. Aber ich möchte sie noch weitermachen, weil es ist auch für dich so gewesen, Lotti. Es war nicht nur TB, du bist dann auch überfallen worden in deinem Zentrum und du hast Morddrohungen erlebt. Wie ist es denn zu dem gekommen?
In Afrika ist man sehr nachträglich. Und ich musste eine von unseren Angestellten gehen lassen, weil sie uns betrogen hat. Nach 10 Jahren, wir haben mit ihr zusammen geschafft, 10 Jahre, und dann hat sie uns angefangen zu betrügen.
Und dann also sie hat Geld genommen?
Ja. Und dann haben wir das herausgefunden und dann haben wir sie entlassen müssen. Und dann habe ich Morddrohungen bekommen, 3 Wochen lang.
Und was mir am meisten... Ihr?
Ich weiss es nicht, wir konnten das nicht herausfinden. Und ich konnte mein Handy ja nicht abstellen, weil die Nummer habe ich ja gebraucht. Weil wir haben keine feste Telefonleitung. Das war die einzige Nummer, die die Kranken und Patienten uns haben erreichen konnten. Und wir konnten nicht herausfinden, von wo das gekommen ist. Das waren so fiktive Nummern.
Also per SMS?
Dann. Per SMS, ja. Das erste am 6 Uhr morgens und dann am 2 Uhr und dann am 4 Uhr und dann zum Abend noch mal 1. Ich weiss es nicht mehr genau.
Hast du es ernst genommen?
Das Einzige, was mir am meisten wirklich zu denken getan hat, ist das Vergiften. Wo sie gesagt haben, wir dürfen die vergiften. Vergiften ist einfach. Wenn man dir droht, mit dir vergiften, musst du selber anfangen, das Geschirr waschen, musst du selber anfangen, das Wasser, das du trinken von der Flasche, und ich trinke ja nur Hahnenwasser trinken, musst du selber kochen, weil es kann irgendjemand, man wird schnell vergiftet in Afrika. Das Leben hat nicht so einen grossen Wert. Und dort habe ich wirklich, dort habe ich gesagt, ich muss, dem 2013 war, gell?
Ja.
Ich muss etwas ändern an meinem Leben.
Es ist noch dazu gekommen, dass du eben auch überfallen worden bist, also bewaffnet in
Maschinengewehr. Ja, aber das war genau zur gleichen Zeit.
Noch vorher, oder? Bevor dann das mit den Morddrohungen gekommen ist. Ja. Und 2013, wo dann noch das mit den Morddrohungen gekommen ist, habe ich können lesen in deinem Buch, bist du in ein Burnout, in eine Erschöpfungsdepression gelaufen.
Ja, dem sagt man scheinbar so. Ich habe das ja nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass etwas nicht mehr geht, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Weil ich den Tag durch so gezittert habe. Weil ich immer noch 16 Stunden habe arbeiten im Tag. Und weil ich einfach zu nichts mehr richtig fähig war, weil es mir abgestellt hat. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich etwas machen. Ich kann nicht so weitergehen.
Ist das ein Moment, wo du zweifelt hast, lohnt sich das? Ist das richtig, was ich da mache?
Ich habe immer gewusst, dass ich auf dem rechten Weg bin. Aber weißt, ich glaube ja an Gott. Und für mich ist alles, was mit uns passiert, muss so passieren, weil es immer sein Gutes hat. Es ist ja immer, es kommt so etwas Gutem. Verzweifelt zu krank, um zu sagen, es kann so weitergehen. Ich muss etwas machen. Verzweifelt, ja. Aber gleich mit dem Glauben, ich muss jetzt durch das durch, weil es besser kommt. Mhm.
Und du hast gesagt, ich muss etwas ändern. Mhm. Was hast du dir dort versprochen selber?
Ein bisschen mich mehr mit meinem Mann, ein bisschen mehr Zeit verbringen, ein bisschen weniger nach Afrika, zu selberer Zeit, im 2013. Meine Lunge auskurieren, die ja eigentlich immer noch krank war, weil ich nur noch 35% Lungenvolumen hatte. Ja, einfach einmal müssen gehen. Müssen Adi sagen, ich gehe, sonst tue ich vertrinken.
Wir reden von grossen Einschnitten im Leben, Philipp Fankhauser, wo Lotti Latrous gerade beschrieben hat. Du hast eine eigene Band gehabt, bist gut unterwegs gewesen eigentlich und hast mit 30 hier in der Schweiz alles aufgegeben und bist auf New York, auf Harlem. Und das war keine gute Gegend für Weisse gewesen, Mitte 90er Jahre. Auch du hast brenzlige Situationen erlebt dort, oder?
Ja, das ist eigentlich auch so weit gegangen, dass... Ich hatte das Gefühl, ich müsse jetzt mir auch eine Waffe kaufen. Und dann hat mein lieb Gastgeber, der Johnny Copeland, gesagt, ich würde mir gerne so eine Waffe vermitteln, aber ich müsse sie brauchen, ich darf nicht nur fuchteln damit. Mhm. Und einfach der Erste, der drückt, den habe ich gewonnen. Wenn ich fuchtle, drücke ich den anderen schneller abdrücken. Und dann habe ich das lassen. Es ist aber auch interessanterweise ist es ja auch so, dass wenn man in Harlem lebt, ich war an der 125. Straße, die Bewohner von Harlem sagen, gang nie nach Downtown, das ist gefährlich, wie verrückt. Und die in Downtown leben, in Manhattan, sagen, gang nie nach Harlem, das ist furchtbar gefährlich. Also eigentlich glaube ich, dort, wo man sich so, ja, wo man einigermaßen weiss, wie sich bewegen und man muss halt schon, vielleicht nicht mit dem Fotoapparat und ich habe eigentlich nie so brenzlige Situationen, wo man dann lustigerweise gesagt hat, Männer machen ja nichts, wir müssen ändern, vor den Kindern aufpassen. Mhm. Kinder sind ja die, die einem dann schnell mal so frühe Teenager-Jährige, die unschuldig aussehen und einem schnell mal überfallen und ausgeraubt. Aber so richtig passiert ist es mir nicht. Aber kaum bin ich zurück gewesen, in der Schweiz, haben sie mir den Laptop zum Auto ausgeschoben. Also.
Du hast gesagt, man muss sich halt einfach richtig benähern, reinpassen, oder? Aber mit etwas hast du einfach nicht reinpassen. Also Harlem war eine Black Community in dieser Zeit und du bist ein Weisser und damit einfach schon aufgefallen. Hat man dich trotzdem einfach so angenommen und gesagt, hey Buddy, oder hat es Vorbehalte, vielleicht sogar Rassismus gegeben, auch von der schwarzen Seite, gegen den Weiss, der jetzt in dieser Blues-Community auftaucht?
Also das muss ich schon sagen, das hat auch in dieser Zeit, wo ich gegangen bin, ist aktuell gewesen, vor allem in Thun damals, die Asylanten, die Zentren, wo damals
die Tamilen,
also die das habe ich zuerst mal gemerkt, als ich in Harlem in ein Steiner rein bin, wie es ist, als einziger Weißer unter Schwarzen. Wie doof das ist. Wenn du als Tamil oder als Dunkelhäutiger in Thun in die Krone reinlaufst und du bist alleine. Tatsächlich hatte ich aber das Glück gehabt, dass gerade in diesen schwarzen Communities funktioniert viel so Block by Block. Und wir wussten, im Block, also das ist so von Street zu Street, genau, das ist so ein Stadtblock, da hat man gewusst, hier ist Johnny Copelands Friend. Und da ist man wie immun in diesem Block. Geh einfach nicht in den nächsten Block. Und dann gibt es natürlich die lieben Schweizer Freunde, die sich kommen, so, komm, wir wollen noch schnell in die Bronx schauen. Ah,
keine gute Idee.
Oder die sagen, ich bin ja nie U-Bahn gefahren in New York, weil so lange ist möglich war es, einen Bus zu nehmen oder ein Taxi. Der Gewunder nach, wie ist es echt dort, das habe ich aber schon nie gemacht.
Von Musik machen hast du aber dann doch nicht können leben. Hast du zusätzlich Geld verdienen in dieser Zeit. Man hätte dich können mieten zum Rasenmähen, oder?
Alles Mögliche.
Was hast du verdient? Weißt du das noch?
Minimum Wage.
Fürs Rasenmähen?
5,50 $, ja, natürlich. Oder 5,25 damals noch.
Also das war zwar ein spannendes Musikerleben, aber echt eine brotlose Geschichte in der USA-Zeit, oder?
Ja, ich bin sogar lustigerweise einmal so überfallen worden. Da haben wir in einem Club in New York gespielt und wir haben das fünfte, glaube ich, irgendwie irgendwelche $40 Tipps zusammengebracht. Also das war unsere Gage gewesen. Und ich glaube, bis ich alle gezahlt habe, habe ich glaube noch irgendwie $2 habe ich im Sack gehabt und habe gewusst, mit diesen $2 kann ich mir noch Zigaretten holen auf dem Heimweg und noch etwas trinken. Und dann werde ich vor dem Club von einem schwarzen Herr überfallen und sage, give me your money. Und ich sagte, man, I'm a musician. Und dann sagt er mir, oh shit. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die $2 teilen. Und sind nachher sehr freundlich auseinander. Ja, es ist wirklich zum Teil wirklich brotlos. Ja. Ich habe halt noch ein bisschen Hamburger gebraten und ein bisschen geholfen, Gartenzäune flicken. Das können die Amerikaner leider nicht so gut. Weißt du, Zeug richtig, der Nagel gerade rein und so. Da haben sie natürlich schon Freude gehabt, mit einer Swiss Precision Hammering Technik.
Der Johnny Copeland, dein sehr, sehr guter Freund, Mentor und Bandleader, wo du unterwegs gewesen bist, hat schwere Herzprobleme gehabt und ist dann gestorben in dieser Zeit, wo du dann gewesen bist. Du bist aber geblieben in den Staaten und hast einfach weniger Musik gemacht und bist in den TÜV-Sattel gewechselt, kann man sagen.
Ja, lustigerweise einfach genau dem, wo ich mir einfach Sorgen mache, was mache ich jetzt. Also, es war von nichts noch weniger gewesen, nach dem Tod von Johnny Copeland. Also, wer eben die Illusion hatte, ich wäre jetzt gross auf USA-Tournee, hätte ich schon machen gratis. Kann man überall gehen, Musik machen. Aber dann habe ich tatsächlich ein Telefon bekommen von einem Freund, von einem Bekannten, von einem Freund, der geheissen müsste, an der Westküste jemanden haben, der ein paar Wochen zu einem neuen Läden schaut, wo Harley-Davidson dürfen vermieten. Ich habe nie so eine Harley-Davidson aus der Nähe gesehen. Ich habe gesagt, das mache ich so schnell, wenn es ein bisschen Geld gibt. Und dann ist es aus dieser Woche sind zwei geworden, sind drei Monate geworden, sind TÜV-Prüfung geworden, ist die ganze TÜV-Reise anführen.
Also du bist, dann hast du dann TÜV-Gruppen, durch Amerika, Route 66 und so weiter.
Einfach wirklich so. Und die Leute haben das Gefühl, sie seien Biker. Ich war doch nie Biker gewesen. Also ich muss nicht die Hand so geben. Was soll ich erklären? Ja. Weißt du, oder die Männlichen tun doch die Hand so, Sally, man.
Also so die ganz Lese.
Ja, die wirklich so fest Mann. Oder? Und ich bin nie Biker gewesen, aber es ist natürlich auch wunderbar, mit 100'000 Meilen Harley Davidson fahren. Das meiste übrigens ohne Helm und vielfach auch Flipflops.
Vielleicht ist das mit den Flipflops gerade das Problem. Es hat dich nämlich dann buchstäblich aus dem Sattel gerührt, oder? Du hast einen Unfall gehabt.
Ja, in einem wunderschönen Indianerreservat in Arizona hat es geregnet und die haben tatsächlich so für auf einer Bergabstrasse, könnt ihr euch das vorstellen, die Kuhgitter am Boden, so die drei, vier Stangen. Dort hat es mir das Vorderrad genommen, dann ist mir die Harley auf meinen Fuß getatscht, oder einmal der Motor, und hat mir das Sprunggelenk gebrochen. Und da hat man, glaube ich, in der Schweiz, weil wir ja modern sind in Medizin, hat man, glaube ich, einen Stützstrom gefällt. Also ich habe einen Gips bis hier zum Taufen, dass man sie... Und dort bin ich natürlich monatelang immobil gewesen, habe das alles wieder müssen gehen trainieren. Ich fand, jetzt ist gut, jetzt muss ich in die Schweiz.
Du bist auch nicht versichert, oder?
Nein, das war ohne Grund, das kann man sich nicht vorstellen, wie eigentlich das US Gesundheitssystem, wie lausig das ist. Also das ist,
wenn man kein Geld,
wirklich lausig. Und ich sage da immer frech, das ist ja wie in Afrika, da bin ich noch nie gewesen. Wahrscheinlich ist es schlimmer. Also es ist wirklich einfach grauhaft. Und ich habe einen lieben Freund, einen Arzt hier in der Schweiz, der gesagt, komm hey, ich schneide sofort den Gips auf, und dann tun wir das richtig pflegen. Und ja, seitdem freue ich mich wieder auf Sonntagszöpfen. Das habe ich am meisten vermisst in Amerika.
Das ist persönlich mit dem Philipp Fankhauser, Bluesmusiker, und der Lotti Latrus, Entwicklungshelferin in Afrika. Lotti Latrus, ich will zurückschauen auf die Kindheit. Du bist in der Region Zürich geboren und in Regensberg aufgewachsen. Der Vater Gärtner und Gemeinderat, die Mutter Schulhausabwartin und Sigristin in der Kirche. Was bist du für ein Mädchen?
Oh, das müsstest du eigentlich meine Schwester fragen. Was bist
du für ein Mädchen?
Wie würdest du dich? Ein normales Mädchen? Ein Lausbub. Mhm. Immer Blödsinn im Kopf mit meinem Bruder und immer Seich angestellt in so einem kleinen Dörfli, oder?
Man hat sie aber dann sehr schnell erfahren, oder?
Das ist ja,
die Sozialkontrolle ist hoch.
Ein ganz normales Mädchen.
Mhm. Und dann bist du mit 17 von Regensberg weg in ein Welschland, auf Genf, und hast dort die Liebe deines Lebens getroffen. Hast du das in dem Moment gewusst, wo du den Mann gesehen hast?
Nein, überhaupt nicht. Der hat ja ausgesehen wie der Jimi Hendrix. Hat ihm die Gitarre gefällt. Ja, solche Haare da.
Also ein riesen Busch und Schnauze. Genau. Und, wie ist es denn dazu gekommen, trotzdem, dass du gefunden hast, ich nehme auch mit Schnauze und Busch?
Es ist nicht so schnell gegangen. Wir haben uns kennengelernt. Ich war erst 17, oder? Und er war 24, 22. Er hat studiert. Und dann haben wir uns in einem... Ich hatte am Donnerstagnachmittag frei gehabt, dort in der Familie, in der ich gelebt habe, in dieser Zeit. Und dann haben wir dort jeden Donnerstagnachmittag in ein alkoholfreies Restaurant dürfen. Uns unter anderem Deutsch-Schweizer Mädchen treffen. Und auch einfach mit vielen Leuten, Studenten und so. Dort habe ich ihn kennengelernt. Ja, und dann habe ich ihn mal probiert, auf Regensberg zu bringen. Was eigentlich gar nicht so einfach war, dank meiner Mutter.
Das heisst, deine Mutter hat gesagt, bring ihn doch einmal.
Ja, meine Mutter, nein. Meine Mutter hat zuerst gesagt, nein, bring ihn nicht, wegen dem Papi und wegen den Nachbarn.
Und dem Schnauz.
Wegen dem Haar.
Eben.
Also er hat nicht ausgesehen wie ein Schweizer. Und er ist ja auch keiner.
Er ist ein Araber. Mhm. Und noch, er ist noch ein Araber.
Hui.
Und dann...
ja, Mel, das ist bekannt, oder nicht?
Immer noch.
Eben, das ist es ja.
Jetzt hat er zwei graue Haare, jetzt sieht er aus wie ein Brasilier. Und dann ist er gekommen über Weihnacht. Und dann, mein Vater konnte kein Wort Französisch können. Also ist das Sprachproblem. Und natürlich die Vorhänge zu Regensberg, oder? Ja, Lieselotte, wer hast du uns heimgebracht? Und dann haben sie sich halt daran gewöhnt.
Also sie haben dir dann auch das Okay gegeben und haben ihn quasi aufgenommen in die Familie.
Ja.
Frage darum noch, weil es war ja noch etwas Spezielles. Der Vater des Aziz, von deinem Mann, ja, ist gestorben in der Zeit, als er hier in Genf studiert hat. Und dann hätte er als ältester Sohn eigentlich sollen heim.
Genau.
Und die Heime fürs Rechte schauen, das Studium abbrechen. Und dort bist du sehr jung, hast für euch beiden einen anderen Plan gemacht.
Ich wollte meine Krankenschwesterlehre machen, von ganz am Anfang. Darum bin ich auch gegangen. Ich hätte 19 sein zu selber Zeit. Und dann, wo der Aziz wieder zurück hat müssen, auf Tunesien, als Ältester neben der jüngste Bruder war 7-8-jährig. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist unmöglich, das geht doch nicht. Jetzt sind wir so frisch verliebt und haben Zukunftspläne. Und mein Vater lässt mich sowieso nicht gehen. Ich bin ja noch nicht majeur.
Also du hast wollen mit?
Ja, ich wäre schon mit. Irgendeine Lösung haben wir ja finden, aber ich kann ja nicht dürfen, weil ich noch nicht
volljährig
bin. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, das Einzige, was wir machen können, damit die Familie gleich ein bisschen Geld bekommt, ich tue auf meine Krankenlehre verzichten und gehe arbeiten. Und bin dann in einer Privatklinik als Schwesterhilfe, habe ich eine Stelle gefunden und dann haben wir jeden Monat 200 Franken, was an und dazu mal sehr viel Geld war für Tunesien, haben wir abschicken.
Und du hast also die Familie unterstützt von deinem Mann, dass er ein Studium fertig machen
konnte. Mhm.
Du bist, Philipp Fankhauser, zuerst in Thun geboren und aufgewachsen und wo sich deine Eltern haben scheiden lassen, mit deiner Mami ins Tessin runtergezogen. Und was mich noch beeindruckt hat von deiner Familiengeschichte, die du mir ein bisschen erzählt hast, du hast gesagt, deine Mutter habe als Kind Traumatisches erlebt, hat müssen vor den Nazis flüchten, weil der Großvater mütterlicherseits jüdischer Abstammung und in Dachau interniert war. Ist aber wieder rausgekommen und hat in die Schweiz flüchten auch.
Ja, offensichtlich am Schweizer Konsul in Berlin. Meine Großmutter mütterlicherseits ist Krienserin. Ich wäre ja Nürnberger, wenn es Adolf Hitler nicht gegeben wäre. Wahrscheinlich heute jetzt gemütlich in Nürnberg am Morgentisch. Aber so hat mein Grossvater sie abgeholt. Aber offenbar dank dem, dass er... Er war in einem Geschäftszweig, er hatte eine Metallgiesserei in Nürnberg, wo die Nazis ihn gebraucht haben. Also die Firma ist nicht gelaufen ohne ihn, kriegswichtig. Darum ist er, glaube ich, letztendlich auch wieder aus dem Dach rausgekommen. Und eben dank dem Schweizer Konsul in Berlin konnte sie nachher flüchten, die ganze Familie. Und sie nachher unter widrigsten Umständen in die Schweiz kommen, nach Kriens kommen. Und dort sind meine Mutter und meine Tante und meine Onkel sind dort entsprechend aufgewachsen.
Du hast mir gesagt, deine Mutter hat wollen, dass dir diese Geschichte sehr präsent ist.
Ja.
Was hat das geheißen für dich in der Kindheit?
Das hat für mich geheißen, dass sie das alles habe, aus der Nähe im Sinn von alles, jedes Mal am Fernsehen. Berichterstattung ist gekommen über den Holocaust. Ich musste anschauen. In dieser Zeit war ja, als ich Teenager war, 1978, wenn ich mich täusche, ist ja der Dreiteiler oder Vierteiler, der, der Holocaust, hat er auch wirklich geheissen. Der ist, glaube ich, gerade letzte wieder gelaufen. Das habe ich immer alles müssen anschauen. Und ich bin sehr froh, dass das weiterhin tagtäglich, vor allem auf den deutschen Sender, einfach gesendet wird für alle die Vollidioten, die das Gefühl haben, die Geschichte können wir vergessen. Für all das rechtsradikale Dreckspack. Dass das einfach jeden Tag gesendet wird, dass die Kinder hoffentlich, all die Kinder, die heute auf die Welt kommen, die keine Ahnung haben, einfach das sehen und einfach sehen, es darf nie mehr irgendetwas passieren. Und das habe ich mitbekommen. Das hat zu grossen Teil natürlich mit meiner Melancholie schon zu tun. Mhm. Wie grusig das Menschen sein können.
Du hast mit 11 von deiner Mami die erste Gitarre bekommen. Mit dem Auftrag, du müsstest dann aber auch Unterricht nehmen.
Was ich gemacht? Eine Stunde? Ja. Also, nein, die Wahrheit ist natürlich die, man hat, glaube ich, schon mehr gebucht, aber der Gitarrenlehrer hat nachher der liebe Mama angerufen und gesagt, das sind absolut talentfreie Zone. Sie sollen mich doch in einen Häkli-Kurs schicken. Weil er natürlich, der Lehrer, bless his heart, der hat mir natürlich zeigen, wie die Akkorde heissen und die Skalen und was man da alles machen muss. Und das hat mich nicht interessiert. Ja, weil das hat mir gezeigt, wie spielt der John Lee Hooker Gitarre. Und das hat ihn nicht interessiert. Und dann sind wir als Freunde auseinander, noch nie mehr gesehen.
Das ist also eine Karriere, kann man sagen, wo du autodidaktisch dir eigentlich nachher beigebracht hast. Das Gitarrespielen, hast du nie bereut, dass du nicht einmal irgendwie eingestiegen bist?
Doch, immer wieder, weil es natürlich schon... Oder es hat durch einerseits einen kleinen Vorteil, dass ich gewisses unorthodoxes Zeug wahrscheinlich mache, das man nicht machen darf, wenn man eine Ausbildung hatte. Auf der anderen Seite habe ich ganz wunderbare, feine, talentierte Musiker um mich herum, wo wir alle etwas älter werden. Früher hat man sich über mich lustig gemacht und gesagt, da spielt er wieder irgendetwas, was es nicht gibt. Und jetzt heute habe ich tatsächlich Musiker und alle, die jetzt mit mir herum sind, sind ausgebildet, die können Noten schreiben, Noten lesen, das kann ich alles nicht. Wo tatsächlich zwischendurch fasziniert sind von meinen Sonderbarkeiten. Und das gibt schon noch so ein. Das ist glaube ich, etwas Gutes. Ich hätte natürlich gerne, den Stevie Ray Vaughan kopiert oder den Hut angelegt. Und dann, cool, aber das kann ich alles nicht. Irgendwie mit den Fingern und mit den Ohren. Und das geht alles wie.
Aber du hast deinen eigenen Stil auch können entwickeln durch das, oder?
Ja, wahrscheinlich einfach. Mhm. Ja, einfach müssen. Das kann ich und das kann ich nicht. Und das hat so ein bisschen. Etwas gegeben.
Lotti Latrus. ja.
Wie macht ihr das?
Wir haben sie so gut da und ich schaue auf die Uhr und ich bin völlig verzweifelt, weil ich irgendwie merke, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit und noch so viele Fragen an euch und würde gerne noch so viel mit euch besprechen. Und
ihr redet zu langsam, gibst du?
Nein! Das würde ich mich als Zürcherin nie getrauen, einem Berner zu sagen. ich will aber doch noch, Lotti Latrus, mit dir auf das Buch kommen, das ich gelesen habe, wo du geschrieben hast, mein etwas verrücktes Leben. Wir sind beim Lesen immer wieder Tränen gekommen. Aber am Schluss, bei der Geschichte von der Clarisse, dort habe ich wirklich einfach nur noch gebrüllt. Das Mädchen war todkrank und ihr habt ihr auch ehrlich gesagt, sie wird sterben. Und ihr habt ihr aber auch gesagt, dass ihr sie nicht allein lässt, auf dem Weg aus dieser Welt raus. Was kannst du, was haben die anderen Kinder gemacht, um ein Alter, wo man nicht gehen will, um dem Mädchen helfen zu sterben?
Weißt du, wir sind ja eigentlich viel immer in Kontakt gekommen mit dem Tod, oder? Und auch mit diesen Leuten, vor allem, die haben ja alle die Leute, die wir uns darum kümmern und Kinder, die AIDS haben. Und dann kommen die natürlich schon mal sehr am Boden an, weil sie auch ausgestoßen sind. Und das Erste, was wir ja immer wollen, ist die Würde bewahren. Die Würde von allen Leuten bewahren. Und ich habe ein wunderschönes Wort gefunden von einem geliebten Poet Rumi. der mal gesagt hat, du bist mit Flügeln geboren, warum kriechst du? Und die Gleis ist gekommen, 12-jährig alt gewesen, schwere Tuberkulose. Keine Tuberkulose, man hat gemeint, sie hat Tuberkulose, musste isoliert werden. Und dann habe ich ihr ein Zettel aufgeschrieben, das erste Mal, und am Abend hat sie gesagt, ich komme dann später wieder, ich liebe dich. Und die hat die Wörter nicht gekannt. Und dann hat sie sich herausgestellt, dass sie keine Tuberkulose hat. Und dann hat sie aber gleich die Tuberkulose-Medikamente bekommen, weil sie so schwer gehustet hat. Und hat ja ihre AIDS-Medikamente nicht mehr genützt. Und dann hat sie angefangen, sie ist ein bisschen aufblühen im April. Und dann im Mai ist sie wieder total zusammengefallen. Und es ist ein kleines Sommervögel geworden, wo gelitten hat und wo wirklich zusammengefallen ist, dann ist sie nur noch 12, 13 Kilo schwer gewesen nachher. Hat nicht mehr können rumlaufen, nur mit einem Rollstuhl, hat nicht mehr können essen wegen der Pilz, die sie hatte, überall. Und dann hat sie mal gesagt, an einem Abend, weißt du was, ich will die Kilo schlafen. Wir haben eine kleine Kille und neben einer kleinen Moschee, Wand an Wand. Und dann habe ich gesagt, okay, Bank aus der Kirche raus, Matratze rein. Und dann sagt sie zu mir auch, ich wollte aber, dass du neben mir schlafst. Okay, habe ich neben dir geschlafen. Die Kinder, die Grösseren, haben Matratzen gebracht und haben neben dir auch geschlafen. Und so haben wir sie ein paar Wochen lang begleitet. Also wirklich, wirklich begleitet. Viel, viel geredet mit ihr, viel Musik gehört. Hm. Musik ist für uns etwas sehr Wichtiges. Fröhliche Musik, traurige Musik auch. Musik, vor allem die Kinder haben natürlich sehr gerne Reggae. Und auch Soul, das ist Seelennahrung für uns. Die Afrikaner haben Musik so gerne, so verrückt gerne. Also es war einfach immer Musik um uns raus. Ich habe mit ihr Mozart gelesen, ich habe mit ihr Vivaldi gelesen. Und wir haben viel, eben eins, wo uns jetzt unsere Hymne geworden ist, das «You Raise Me Up». Das war ihr Lieblingslied. Dann sind wir mit diesen Kindern abends um 7 Uhr immer in unsere kleine Kapelle gehen singen und beten. Und nebenzu sind unsere Kinder, die Muslim sind, haben auch gebetet. Und das war so wunderschön. Wir haben einander uns gehört beten. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die beiden Gebete über Ruhe, über die Dächer sich die Hand gegeben haben und dann zu Gott rauf sind.
Gibt es schnell eine kleine Pause? Ich merke, es berührt die enorm. Und ich glaube auch viele Leute hier im Publikum. Und ich will durch die Technik beten, das Lied, das Lotti angesprochen hat, uns kurz einzuspielen. Musik, Lotti Lathaus hat gesagt, ist enorm wichtig in Afrika. Musik ist dein Leben. Philipp, ich will gleich noch fragen, was für ein Spirit ist denn für dich in diesem Blues? Du bist dieser Musik immer treu geblieben. Auch dort, wo sie nicht in den Hitparaden auf den ersten Platz gelaufen ist, sondern anders modern war. Warum Blues?
Ja, wenn ich noch darf ausholen, also das ist im Ganzen grosse Ehre, mit dir, Lotti Lathaus, hier dürfen, auf dieser Bühne zu sitzen und einfach zu sehen, wie wichtig du als Schweizerin des Jahres 2004. Ja, aber weißt du, das hat darum so eine Wichtigkeit gehabt. Es ist ja nicht alles immer wichtig, was ausgezeichnet wird. Was du machst, ist furchtbar wichtig. Lotti hat am Anfang gesagt, es gibt eben auch kein Ich, es ist eben auch immer ein Mehr. Es ist auch ein Zwang, dass einfach die Musik, so sagen, wie kommt jetzt ein trauber Bub, der in Thun geboren ist, zu dieser Bluesmusik? Du hast ja gesagt, Daniela, wir wollen über meine Jugendsünde reden. Smokey, The Sweet, Bay City Rollers.
Also du hast ganz normale Teenager-Zeit gehabt, mit schrecklicher Musik, die aus dem Kinderzimmer
kommt. Ja, so wie es heute immer noch gibt.
Genau.
Oder wobei, man kann sagen, Bay City Rollers, was noch eine bessere Musik war. Aber das sieht ja jede Generation wahrscheinlich wieder so. Aber heute ist es auch gut. Und dann bin ich mit dem natürlich geblöffen, weißt, bei den Leuten. Ich sagte, was ist das Sweet? Was ist jetzt neu? Und dann hat der eine gesagt, ja, und der Eric Clapton oder so. Und dann hat gesagt, wer ist der Eric Clapton? Und dann habe ich erst gemerkt, aha, da gibt es auch noch richtige Musik. Und bin natürlich auch in einer Zeit aufgewachsen, im Tessin, wo die Cantautori, die Lucio Dalla und Fabrizio De André und Battisti, Battiato, das ist meine Teenager-Musik nachher. Und irgendwann hat mir mein Bruder Christoph eine Platte geschenkt, wahrscheinlich, weil ihm auf die Nerven ist gegangen, die Suite und die, was ich alles habe gehört. Hat mir eine Platte geschenkt von einem Pianist aus Chicago, der Sonny Lance Slim. Und er hat Klavier gespielt und gesungen dazu. Du hast vorhin Soul gesagt, Lotte, das ist mir einfach, das ist hier hin und das ist nie mehr raus. Und seitdem ist das einfach, aber klar, gell, ich habe die Musik nicht erfunden, ich tue die einfach borgen und darf jetzt die währenddem, solange ich noch nicht ertrinken muss, solange ich auf diesem Planet bin, darf ich die hoffentlich weiterhin einfach borgen. Aber es ist ein ganz klares afroamerikanisches Kulturgut und das. Und neuerdings haben wir auch ein afroamerikanisch-indianisches Kulturgut. Und wir Weissen sind ja Spezialisten im Stellen von so Kulturgütern.
Borgen, hast du gesagt.
Darum werde ich es eben als Borgen verstanden haben. Und habe Freude, wenn ich die Musik da auf den Menschen auf dieser Seite von der Welt ein bisschen näher bringen
darf. Machst du auf eine ganz fantastische Art und Weise. Es ist jedes Mal ein grosses Vergnügen, Philipp Fankhauser zuzuhören. Es war ganz berührend und eine grosse Ehre, Lotti Latrus, dich hier zu haben und das Engagement zu spüren von euch beiden, das ihr habt im Leben. Es war für mich ein wunderschönes Weihnachtspersönlich. Ich möchte euch herzlich danken, sind ihr dabei gewesen, auch allen zu Hause. Und ich möchte eigentlich aussteigen aus dieser Sendung mit einem Stück von der neuen CD von Philipp Fankhauser, wo ich denke, wo einfach sehr, sehr gut passt am heutigen Tag. «Please come home for Christmas». Merci, schöne Weihnachten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.